Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen. Folge 61.
Innere Rechtfertigung.
Das letzte Mal haben wir über Storytelling gesprochen und die innere Rechtfertigung ist ja auch ein Storytelling, und zwar das Storytelling, das wir nach innen betreiben.
Genau, jeder für sich selber, ne?
Der Mensch möchte ja gerne konsistent handeln. Das heißt, es fällt uns schwer, Dinge wirksam nach außen zu bringen, die wir innerlich selbst nicht akzeptieren können.
Oder nicht glauben, ne?
Genau. Und wenn wir Dinge nicht glauben oder akzeptieren können, dann fällt es uns schwer, eine Fassade aufrechtzuerhalten, die eben wissentlich jeden Fundaments entbehrt. Also es gibt Menschen, die können das, aber das hat einen Grund. Die rechtfertigen sich diese Fassade nach außen durch eine innere Erklärung dafür, dass sie nur so handeln können.
Meinst du Menschen, die quasi bewusst eine Lüge leben? Also so Menschen, die Hochstapler sind oder auch Heiratsschwindler oder was auch immer? Da gibt es ja unterschiedliche Lebenskonzepte, wie Menschen quasi bewusst mit dieser Lüge leben. Meinst du genau das?
Genau, wo Menschen nach außen etwas leben, was andere schwierig finden, aber diese Menschen können das. Und das liegt daran, dass sie für sich selber dafür eine sehr gute Erklärung haben.
Zum Beispiel, dass es nicht anders geht oder dass sie das brauchen oder was auch immer, ne? Also eine Rechtfertigung sich selbst gegenüber, damit man das nach außen quasi auch rechtfertigen kann.
Genau.
Das gibt es ja aber auch für kleinere Dinge, ne? Also es gibt es ja, wenn man sich Geschichten zurechtredet im Kopf, dann glaubt man sie ja auch. Das ist ja auch eine innere Rechtfertigung, oder?
Ganz genau, ist genau dasselbe. Also es hat alles denselben Ursprung.
Genau, ist bloß alles ein bisschen unterschiedlich motiviert wahrscheinlich, ne? Das eine ist ja quasi, dass man weiß, man handelt eigentlich nicht richtig oder für andere nicht richtig. Und die andere Variante ist, man redet sich ein, das ist okay, so wie es ist, wie man handelt. Und dann glaubt man das selber und dann kann man das selber als Wahrheit vermitteln. Also da ist dann ja nichts mehr drin sozusagen, dass man das selber nicht fühlt oder glaubt, ne?
Also es werden alle anderen Regeln, Grundlagen im Leben in Frage gestellt und dem wird etwas Eigenes entgegengesetzt. Und die Grade sind natürlich unterschiedlich. Es gibt Menschen, die machen das nur ganz leicht. Es gibt Menschen, die machen das gar nicht bis kaum. Die nennt man in der Regel integer. Und dann gibt es halt Menschen, die das nicht so machen und die handeln halt nach ihrer eigenen inneren Rechtfertigung, warum etwas Bestimmtes richtig ist. Und entwickeln dazu mitunter komplexe Strukturen, die sie als Grundlage verwenden, warum eine andere Handlungsweise nicht möglich ist.
Kleine Kinder machen das ja auch schon, ne? Aber auf eine kindliche, unbedarfte Art und ich glaube auch in den meisten Fällen nicht unbedingt manipulativ gedacht, sondern so, dass sie sich eben auch bestimmte Dinge einfach so hinbiegen im Kopf, dass das für sie quasi so ist, ne? Das gibt's ja so, dass man mit Kindern sich dann unterhält über bestimmte Dinge, was ist denn passiert und so, und dann haben sie ihre komplett eigene Version davon, und wenn man die aus einem anderen Blickwinkel hört, zum Beispiel von einer betreuenden Person, Lehrer, Erzieher, was auch immer, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Und wenn man dann das Kind fragt, du, die Geschichte wurde mir so und so erzählt, dann können die ganz glaubhaft sagen, nein, das war so nicht, das war ganz anders. Und da kann man dann auch gar nicht so viel argumentieren, sondern nur sagen, ja, okay, dann hat das Kind das so quasi wahrgenommen, sich so zurechtgebogen im Kopf und fertig. Oder es gibt eben auch die andere Variante, dass man dann sagt, aber komisch, der und der hat es ganz anders erzählt. Und dann fangen sie an zu schmunzeln und zu lachen und sagen, ja, okay. Ertappt. So, ich habe dann einfach irgendwie mir das so hingebogen, aber ich weiß, dass es eigentlich anders war.
Genau, und das ist dieses Wissen um den Teil, wie es wirklich war, was ja auch immer nur ein Ausschnitt ist, weil wir selten das komplett erfassen, was wirklich passiert.
Genau, Wirklichkeit ist ja sowieso auch sowas Relatives, ne?
Genau, das hat ja immer alles sowieso schon einen Filter, unseren persönlichen, individuellen Erlebnisfilter, der aus unterschiedlichen Dingen besteht, unter anderem die Werte-Thematik, darüber sprechen wir ja nochmal in einer gesonderten Folge, aber eben auch aus schon erlebten Geschichten, aus inneren Rechtfertigungen aus der Vergangenheit. Für mich ist ja zum Beispiel diese ganze Corona-Leugner-Szene, alles, was es da so gibt, die haben ja eine ganz klare innere Rechtfertigung dafür, warum sie das so handeln und denken, wie sie das vortragen. Und das gibt es auch auf andere Bereiche bezogen. Ganz häufig auch bei Sekten anzutreffen, ein mitunter geschlossenes Bild, wie der Blick auf die Welt ist. Ja, und das bestimmt dann auch das weitere Erleben.
Aber das ist ja nicht nur bei Sekten, sondern eigentlich bei allen Religionen auch tatsächlich der Fall, ne?
Genau, das kann man so sehen. Also bei Religionen ist das auch so ein Thema. Und immer wieder finden wir entsprechende innere Rechtfertigung, warum bestimmte Dinge so sein müssen. Und diese inneren Rechtfertigungen sind von gesellschaftlichen Normen geprägt. Diese inneren Rechtfertigungen sind von Normen einer Gemeinschaft geprägt, einer religiösen zum Beispiel. Und diese innere Rechtfertigung ist von den eigenen Zielen, von den eigenen Wünschen geprägt, wie wir gerne hätten, dass es wäre. Und je nachdem, wie ich als Mensch strukturiert bin, sind bestimmte Teile davon höher gewichtet.
Und die sind natürlich auch abhängig von bestimmten Ressourcen, ne? Wenn ich das jetzt mal so in dem therapeutischen Alltag mir anschaue, da ist es ja auch so, wenn zum Beispiel ein Kind hat eine psychische Problematik, weiß darum, also zum Beispiel es weiß, okay, ich habe ein Thema mit Konzentration, also angenommen, ich habe einen ADHS, dann muss man immer ganz schön aufpassen, weil es gibt viele, die dann sagen, ah, okay, ich habe ja ein ADHS, deshalb kann ich bestimmte Sachen nicht, ne? Also, oder deshalb habe ich das Recht, bestimmte Sachen anders zu machen als andere Menschen. Also ich kann mich halt nicht konzentrieren oder ich kann mich nicht irgendwie zusammenreißen, wenn mich jemand provoziert, weil ich ja dieses Impulsivitätsthema auch habe. Das ist, finde ich, ganz, ganz schwierig, ne? Also, oder auch gibt es auch auf alle möglichen anderen psychischen Erkrankungen.
Also ich habe eine bestimmte psychische Erkrankung und deshalb brauche ich mich mit bestimmten Dingen gar nicht erst auseinanderzusetzen.
Genau, weil ich kann das ja schon mal nicht.
Ne? Genau, das wird dann verweigert. Das, finde ich, ist auch ein total schönes Beispiel für innere Rechtfertigung. Weshalb ich immer vorsichtig bin, irgendwelche Diagnosen schnell rauszugeben, weil das schnell eben pathologisiert und diese innere Rechtfertigung unterstützt. Weshalb Menschen ihren Weg dann nur noch eingeschränkt weitergehen, weil sie diesen Teil auslassen.
Das ist eben manchmal so und manchmal eben auch nicht, ne? Also ich bin immer wieder erstaunt. Es gibt manchmal Kinder, die nehmen das dann quasi als Allround-Entschuldigung für alles. Und dann gibt es Kinder, die dann erst anfangen, so richtig an sich zu arbeiten, ne? Und alles in Frage zu stellen und zu schauen, nein, ich möchte das nicht, ich möchte das anders. Das ist total interessant, wer dann wie mit bestimmten Informationen oder mit bestimmten Ressourcen auch umgeht, ne? Und dann kommen ja hinzu, dass Erfahrungen auch eine Rolle spielen, ne? Also zum Beispiel macht man dann mal andere Erfahrungen in einem Kontext vielleicht, zum Beispiel nicht Schule, sondern Sportverein oder was auch immer, ne? Und dann kriegt man da das Feedback, ah, super, du kannst dich ja hier doch ganz gut konzentrieren, du kannst dich an Regeln halten, dann kommt das hinzu und macht dann ja auch wieder was mit dem inneren Setting, ne? Also mit den inneren Geschichten, die man sich selbst erzählt, warum man was kann oder warum man was nicht kann. Und so quasi bildet sich ein Gefüge und jeder entwickelt dann zu sich selbst ein Bild und eine Geschichte und auch eben zu dem Selbst im Umgang mit dem Außen, ne?
Wir sammeln Erfahrungen, bauen daraus künftige innere Rechtfertigungen und wenn das dann nochmal weitergeht, dann werden daraus auch Glaubenssätze. Das heißt, wenn wir eine innere Rechtfertigung ganz häufig erleben für uns, dann werden daraus Glaubenssätze, die wir dann für die Zukunft mitnehmen. Das heißt, diese innere Rechtfertigung ist schon da, bevor überhaupt irgendetwas passiert ist. Das wird ein fester Filter.
Genau. Und diese Glaubenssätze wiederum bestimmen dann ja unser Denken und Handeln und unser Fühlen, ne?
Genau.
Und sind die positiv, ist es in der Regel kein Problem. Sind die negativ, ist es natürlich ein Problem, ne? Denn wenn ein Glaubenssatz sehr negativ ist, dann denkt und fühlt und handelt man natürlich in einer Art und Weise, die einem selber nicht gut tut und vielleicht auch für das Leben total hinderlich ist, ne?
Und wenn man bewusst damit umgeht, dann kann man das transformieren. Und das ist ein ganz wichtiger Teil. An der Stelle fängt es für mich an, Reflexion konstruktiv und erlebbar ins eigene Leben zu bringen. Das heißt, wenn ich das Bewusstsein habe, wir erzählen uns Geschichten für uns selbst, die die Basis für bestimmte Beschreibungen sind, die die Basis für bestimmtes Erleben sind und damit eben bestimmen, was wir über die Welt denken und was wir wollen, was andere auch über diese Welt denken und über uns. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das reflektieren, in Frage stellen und mir anschauen, ob meine Umwelt wirklich so ist.
Man kann auch schauen, wenn man das reflektiert, woher kommen denn diese Sachen? Ne? Also ganz häufig ist es auch so, dass dieses Storytelling nach innen natürlich auch bestimmt ist von den Dingen, die man von außen hört. Ne? Also wenn man ganz oft gesagt bekommt, Mann, stell dich nicht so dumm an oder oh, siehst du komisch aus oder warum kleidest du dich so und so oder was auch immer. Ne? Wenn von außen quasi Feedback kommt, dann ist man eher geneigt, das auch sozusagen in seine eigenen Geschichten einzubauen. Und dann werden diese Geschichten natürlich, wenn dieses Feedback negativ ist, werden die eigenen Geschichten auch negativ. So dieses Gefühl, ah, okay, der hat gesagt, ich bin nicht so beliebt wie die anderen. Gucke ich mal in der nächsten sozialen Situation, oh, da stehe ich wirklich ein bisschen abseits. Dann fangen die Geschichten an, okay, wahrscheinlich bin ich wirklich total unbeliebt und mich mag keiner. Ne? Und dann geht es so weiter. Dann stellt man sich schon ein bisschen mehr abseits und dann geht das immer weiter. Und dann wird das eben irgendwann zu einem festen Glaubenssatz, der negativ ist, der dann vielleicht heißt, ich bin unbeliebt und mich mag keiner. Ne?
Die innere Rechtfertigung hat auch ganz häufig etwas mit den Zielen zu tun, die man hat. Wenn ich zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin, und das ist eines meiner Lieblingsbeispiele für die innere Rechtfertigung, Menschen sind mit dem Auto unterwegs und dann fahren sie zu schnell und werden geblitzt. Und natürlich ist nicht der Autofahrer oder die Autofahrerin dafür verantwortlich, geblitzt worden zu sein, weil sie zu schnell gefahren sind, sondern die Polizei hat eine ganz gemeine Falle gestellt. Also man konnte überhaupt nicht die Geschwindigkeit einhalten, die gefordert war. Oder Menschen, die erzählen, beispielsweise bei Tempo 10 an einigen Strecken, das geht gar nicht, dass man 10 fährt. Das ist unmöglich mit einem Kraftfahrzeug. Und da muss ich mal ein bisschen schmunzeln, weil es sind innere Rechtfertigungen dafür, dass man seine eigene Verantwortung für diesen Regelverstoß nicht übernehmen will.
Genau.
Und natürlich mit dem Ziel, weil man diese Strafe, die damit verbunden ist, dieses Bußgeld nicht bezahlen will. Mitunter ja seinen Führerschein abgeben muss, weil man eben viel, viel, viel zu schnell war. Und dann wird erklärt, warum das überhaupt alles gar nicht geht und gezielt so aufgebaut wurde, dass man jetzt seinen Führerschein abgeben muss. Mhm. Und wenn ich dann in solche Diskussionen komme, dann frage ich immer, ob das allen passiert. Weil wenn das nicht möglich ist, dann müssen ja alle, die dort langfahren, ihren Führerschein abgeben. Das ist schon mal so eine gute Frage, das zu objektivieren, ob es hier um eine innere Rechtfertigung geht, die mit einem bestimmten Ziel verbunden ist, nämlich diese Strafe für sich nicht zu akzeptieren, und ob es darum geht, hier etwas objektiv zu beurteilen.
Die gibt es natürlich auch auf der anderen Seite im anderen Extrem, so dass es Menschen gibt, wenn sie Fehler machen, dass sie sich dann gleich selber runtermachen, ne? Und dann sagen so, boah, mir passiert immer wieder sowas, ich bin echt so ein schlechter Autofahrer und irgendwie hätte ich besser darauf achten müssen, warum war ich so unachtsam, und dass man dann sehr ins Hadern kommt mit sich selbst und das natürlich total zu sich nimmt, ne? Mehr als irgendwie das vielleicht in dem Moment angebracht wäre. Ne? Also es gibt es im einen Extrem und im anderen Extrem auch.
Was abhängig ist von den Glaubenssätzen, die die Menschen haben.
Das ist abhängig von den Glaubenssätzen und eben auch von dem, was man erlebt hat und von dem, was man als Feedback bekommen hat, glaube ich. Ne? Also von den ganzen Dingen, die man im Leben so quasi gesehen und erlebt hat. Und jeder hat natürlich auch angeborene Ressourcen. Also es gibt Menschen mit einem eher schüchternen Temperament. Es gibt Menschen mit eher einem quasi nach außen gerichteten Temperament. Das muss man auch alles noch mit bedenken. Also so, dass jeder quasi einen unterschiedlichen Pool an Ressourcen hat und dann eben entsprechend seine Geschichte dann nach diesen oder durch diese Ressourcen anders gestaltet. Ne? Und interessant finde ich tatsächlich, wenn man sich anschaut, Kinder spielen ja auch viele von diesen Geschichten. Ne? Die erzählen die sich nicht nur im Kopf, sondern die spielen diese Geschichten auch nach. Das ist natürlich im therapeutischen Setting, mache ich das ja auch mit Kindern zusammen. Mit jüngeren Kindern macht man das so mit Puppen oder Puppenhäusern. Mit älteren Kindern oder Jugendlichen spielt man das im Kopf durch in Form von Rollenspielen. Und da kann man auch immer super viel sehen. Und ich finde das total hilfreich, wenn man das spielt, weil das natürlich auch nochmal so ein bildlich Machen ist dessen, was manche Menschen einfach nur so im Kopf haben. Ne? Und super hilfreich ist vielleicht auch für einen selber, jetzt natürlich nicht, wenn man draußen unterwegs ist oder so, sondern wenn man auch anfängt, sich selber diese Geschichten vielleicht bildlich zu machen, die man sich im Kopf erzählt, in Form von Selbstgesprächen, die man vielleicht auch mal so vor sich hin brabbelt. Oder manche Menschen schreiben sich das ja auch auf als Tagebuch, diese Geschichten, die man im Kopf hat. Ich glaube, total gut ist, wenn man die erstmal bildlich macht, also wenn man die sich auch genau anschaut und wenn man die dann auch reflektiert. Ne?
Ganz genau, also das Bewusstsein zu haben, dass man sich selbst Geschichten erzählt. Und mit diesen Geschichten dann entsprechend umzugehen, sich die Frage zu stellen, welche Ziele verfolge ich mit den Geschichten? Warum ist mir die Geschichte wichtig? Und dient die Geschichte dazu, dass ich mich vielleicht entlaste, weil ich irgendwas gemacht habe, was eigentlich nicht in mein Wertekonzept passt oder was der Verteidigung zum Beispiel diente? Das ist ganz häufig ein Antrieb, ein Ziel, dass man sich verteidigen muss und dann eine Geschichte erfindet, die anderen erzählt wird. Und diese Geschichte muss man ja dann auch innerlich akzeptieren, damit sie vortragbar ist und sich darüber im Klaren zu sein, dass man das gerade macht und sich die Frage zu stellen, ist das der einzige Weg? Oder gibt es noch einen anderen Weg?
Genau, und ob es diesen einen Weg nur gibt oder ob es mehrere Wege geben könnte, finde ich, auch das kann man ja tatsächlich für sich selber ausprobieren mit diesen Geschichten. Ne? Ich habe zum Beispiel, als ich jugendlich war, und man hat natürlich als Jugendliche total viele soziale Herausforderungen oder auch Dinge, vor denen man vielleicht so ein bisschen Sorge hat, irgendwie Telefongespräche fand ich damals auch ein bisschen anstrengend oder Gespräche mit Lehrern oder so. Ich habe die dann in unterschiedlichen Varianten einfach immer durchgespielt sozusagen für mich. Und geschaut, was sich für mich am besten anfühlt. Das ist ja so eine Art quasi Rollenspiel im eigenen Kopf. Und man kann sich dabei, man kann das auch so vor sich hin brabbeln, ne? Und schauen, was sich dann am besten anfühlt, was total hilfreich ist, ne? Also genauso auch Rollenspiele oder auch die Spiele von Kindern sind ja hilfreich, weil erstmal versteht man dadurch bestimmte Dinge, man probiert bestimmte Dinge aus und man trifft dann eine Entscheidung, was fühlt sich für mich gut an und wo kann ich ganz gut mit umgehen. Ne? Das ist also total hilfreich, ganz aktiv mit diesen Geschichten umzugehen. Also das nicht unbewusst zu machen, weil das macht jeder Mensch tatsächlich, sondern diese Geschichten auch zu nutzen. Ne? Also zu nutzen, um selbst für sich die beste Version herauszufinden von bestimmten Situationen oder bestimmten Gegebenheiten, mit der man dann ganz gut leben kann. Ne? Also das kann man alles ja im Kopf schon mal quasi vorab spielen.
Also wenn ich das richtig verstehe, schlägst du gerade vor, dass man seine Geschichten so optimiert, dass sie ideal zu dem passen, was man erreichen will?
Ideal zu dem passen, was man gerade wichtig findet und wie man sich auch fühlt damit, ne? Dass man einfach ausprobiert, was fühlt sich gut an und was fühlt sich nicht so gut an.
Ja, interessant. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Also für mich ist das Allerwichtigste, dass erst einmal das Bewusstsein besteht, dass man sich selbst Geschichten erzählt und diese Geschichten, diese Stories, die man sich erzählt, zur inneren Rechtfertigung für bestimmte Handlungsweisen werden und man sich eben überlegen muss, warum will ich das überhaupt und ist es das, was ich will? Welche Ziele verbinde ich damit, die ich erreichen möchte?
Damit ist es natürlich alles ein viel aktiverer Umgang, ne? Als wenn das quasi automatisch im Kopf abläuft und passiert und man gar kein Bewusstsein dafür hat, ne?
Genau, das ist total wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass das zum Leben dazugehört, diese Form des Storytellings nach innen, des Storytellings mit sich selbst und dass das dazu dient, eine konsistente Lebensführung zu gewährleisten.
Genau.
Und nur weil es diese innere Rechtfertigung gibt, ist man ja auch noch kein Hochstapler. Das ist dann quasi eine ganz besonders ausgeprägte Form. Ne? Also im Gegensatz zu Hochstaplern sind Menschen mit dem Hochstapler-Syndrom oder auch Impostor-Syndrom Menschen, die der Meinung sind, sie hätten das, was sie da machen, den Job, den sie machen, nicht verdient, weil sie sich im Storytelling selbst Sachen erzählen, dass sie nicht gut genug sind, dass sie nicht genug leisten und so weiter.
Also sie halten sich innerlich für Hochstapler sozusagen.
Genau, sie halten sich selbst für Hochstapler und das ist etwas, was tatsächlich sehr häufig vorkommt. Und Menschen, die an sich zweifeln, dann im Storytelling zur inneren Rechtfertigung eine Geschichte haben, dass alles, was sie machen, eigentlich nicht gut genug ist. Dass sie nicht genug gelernt haben, nicht genug entwickelt haben, nicht genug irgendwas gemacht haben, um die Position, die sie da haben, den Job, den sie da haben, wirklich verdient zu haben.
Ja, ist schon interessant, was es für unterschiedliche Ausprägungen des Storytellings gibt, ne? Und in welche Richtungen das abdriften kann. Und dazu gibt es ja auch unterschiedliche psychische Störungen, die das dann quasi beschreiben, wenn es in ein Extrem abdriftet. Aber dass es jeder Mensch auf eine Art und Weise betreibt, dass es einer inneren Rechtfertigung entspricht.
Genau, und die Ausprägung entscheidet darüber, ob es jetzt eine ganz normale Form der inneren Rechtfertigung ist oder es kann sich auch hin zu Persönlichkeitsstörungen entwickeln und es kann auch zu bestimmten Störungsbildern wie eben zum Beispiel dem Hochstapler-Syndrom, Impostor-Syndrom entwickeln. Das sind alles Storytelling-Prozesse nach innen, die dann zu inneren Rechtfertigungen werden, in einer ganz bestimmten Art und Weise zu denken und zu handeln.
Und dabei ist immer nur wichtig, sich das bewusst zu machen, dass es so ist und sich das zu reflektieren.
Was total wichtig ist, diese innere Rechtfertigung bestimmt auch die weitere selektive Wahrnehmung.
Genau.
Das heißt, die selektive Wahrnehmung, dieser Punkt, dass wir die Welt nicht sehen, wie sie ist, sondern denken, wie sie ist, das ist eben ein Ergebnis unserer inneren Rechtfertigung.
Genau.
Und deshalb ist es gut, mit dem Storytelling eben achtsam zu sein und sich diese Form von Selbstgespräch, egal ob man sie jetzt aktiv führt oder im Kopf führt, bewusst zu machen.
Genau. Und diese selektive Wahrnehmung ist einfach ein Ergebnis davon, dass quasi jeder Mensch ja Bestätigung braucht, ne? Also, und diese inneren Geschichten sozusagen brauchen auch eine Bestätigung. Also nicht nur die eigene Bestätigung, sondern auch die Bestätigung im Außen. Und dann sucht man natürlich nach bestimmten Dingen oder Situationen, die diese eigenen Geschichten bestätigen. Also Beispiel von Kleinkindern ist, sie haben irgendwas gemacht, was vielleicht irgendwie nicht so gut war, kriegen dafür Ärger und dann suchen sie nach Situationen bei anderen und sagen, guck mal Mama, der hat das doch jetzt auch ganz genauso gemacht und der hat jetzt keinen Ärger bekommen oder dann ist das ja vielleicht doch gar nicht so schlimm gewesen. Oder also es geht dann darum sozusagen, einfach Bestätigung zu bekommen für bestimmte Dinge, die man sich so zurechtgelegt hat im Kopf, um dann eben auch wieder diese Geschichten selber mehr zu glauben und tiefer dann leben zu können.
Kinder kann man dabei beobachten, wie sie mit ihren Freunden, Freundinnen sprechen, um von diesen Bestätigung zu bekommen, dass es ja gar nicht so schlimm war, dass irgendwas falsch gesehen wurde von dem Menschen, der da nun eingegriffen hat. Und Erwachsene machen das ja auch. Vor allem jetzt ganz sichtbar eben im Bereich Social Media. Siehst genau. Du das in den ganzen Kommentarspalten, wie die Menschen sich Bestätigung für ihre eigenen inneren Rechtfertigungen suchen. Es gibt ganze Medienlandschaften, die innere Rechtfertigungen befeuern. Also völlig abseits von allem, was an Fakten da ist, innere Rechtfertigungen schaffen für Menschen, etwas ganz Bestimmtes zu denken.
Genau.
Wir hatten darüber in der letzten Folge Storytelling ja schon gesprochen. Das ist genau das, worum es geht, die inneren Rechtfertigungen der Menschen so zu beeinflussen, dass die Geschichten, die die Menschen sich selbst erzählen, eben damit kongruent sind. Und dann gibt es dann plötzlich diese Diskussion auf Social Media, ja, die Blitzer stehen immer da, wo es gar nicht möglich ist, die Geschwindigkeit richtig einzuhalten und so weiter. Und wenn dann genug Menschen sich finden, die dann auch sagen, das kann ja gar nicht sein, dass ich die Verantwortung für die Geschwindigkeit des Fahrzeugs habe, das ich führe, sondern die Polizei steht immer nur da, wo es besonders viel Geld für sie bringt, dann muss ich sagen, ja, das ist wirklich interessant, dass diese Menschen sich da gegenseitig befeuern und unterstützen und quasi ihre inneren Rechtfertigungen miteinander teilen und dann geht es ihnen besser.
Genau, also so wären die inneren Rechtfertigungen die Grundlagen für das Storytelling untereinander, also für die Geschichten, die man sich gegenseitig erzählt, um wiederum die innere Rechtfertigung einfach zu bestätigen und zu bestärken. Ne? Also so hat man quasi beides, ne?
Genau. Wenn es um die innere Rechtfertigung geht und die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, dann fällt mir auch immer ein, dass Menschen nicht wirklich um Territorien kämpfen, nicht wirklich um Nahrung kämpfen oder irgendwelche solcher Dinge, sondern um die Geschichten, die um diese Themen herum erzählt werden. Das heißt, diese Geschichten sind der größte Kampf, den die Menschen kämpfen. Das heißt, wenn wir diese Geschichten verändern, die wir uns selbst erzählen, verändern wir auch die Art und Weise, wie wir leben und verändern wir auch die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen und Dingen umgehen.
Und wie wir darüber denken, ne?
Innere Rechtfertigung. Wie sieht's mit deiner inneren Rechtfertigung aus? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne 5 Sterne da.
Wir freuen uns. Teile die Folge gerne, wenn du denkst, dass sie vielleicht auch jemand anderen gefallen könnte.
Und wenn du Fragen hast zu dieser Folge, dann gerne als Kommentare in unsere Social-Media-Kanäle oder als Direktnachricht oder E-Mail an uns. Wenn du Fragen oder Themen hast für künftige Folgen, dann sende uns diese doch gerne per E-Mail oder sehr gerne als Sprachnachricht direkt per E-Mail an uns. Wir freuen uns immer, von dir zu hören.
Auf bald!
Auf bald!